Jetzt sind wir schnell verbunden mit unserem Korrespondenten in Frankreich. Olympia wird demnächst dort in Paris stattfinden. Und gleichzeitig geht aber wohl die Weltoffenheit doch flöten, denn die Regierung des Präsidenten Macron bereitet eine ganze Reihe von Gesetzen und Verordnungen und praktischen Einsätzen, insbesondere gegen die Jugend, vor. Am Telefon begrüße ich, wie gesagt, Bernard. Hallo Bernard, auf dem Weg zwischen Bahnhof und Gericht.
Ja, genau, im westfranzösischen Rennes heute. Also es geht nicht um die Gesetze, sondern es geht eher um Verwaltungsmaßnahmen. Weil die Olympia-Periode ist ja konjunkturell. Die beginnt am 24. Juli und dauert bis, meines Wissens, bis 11. August dieses Jahres, eine dreiwöchige Periode. Also Gesetze sind ja eher was längerfristiges. Ja. Es gibt eine Reihe von Verwaltungsmaßnahmen, um mit einer zu beginnen. Es gibt schon massive Tendenzen zu sozialer Säuberung auf mehreren Ebenen. Eine betrifft, weil du Jugend ansprichst, die Studierenden. Es gibt also eine Reihe von Studierenden, die ihre Wohnheimplätze verlieren für die Sommerperiode. Es geht vor allem um den Raum rund um die Stadt Saint-Denis, also die direkt nördlich an Paris angrenzende Vorstadtzone, wo sich viele Stadien befinden, was im Übrigen auch einen Gentrifizierungsprozess einleitet oder begleitet. Die Studierenden beschweren sich jetzt nicht unbedingt darüber, dass im Laufe des Hochsommers kein Wohnheimplatz zur Verfügung steht, weil es ja auch vorlesungsfreie Perioden im Hochsommer gibt. Aber über die Art und Weise, also die zur Verfügungstellung für andere Zwecke als um Studierende unterzubringen, beginnt schon am 1. Juli oder kurz nach dem 1. Juli, in den 1. Juli-Tagen. Das ist für viele Studierende 24 bis 28 Stunden nach der letzten Prüfung. Das heißt, die werden nicht mal dazu kommen, sich hinzusetzen nach den Prüfungen, was zum Teil eine schlaflose, also buchstäblich schlaflose Periode ist, um sich von Prüfung zu Prüfung zu hangeln. Ich bin ja auch vor nunmehr 25 Jahren da durchgegangen. Das heißt, es geht um die Art und Weise, ohne Angebote zur Alternativunterbringung von heute auf morgen, in der Periode kurz nach Prüfungs- und damit stressintensiven Tagen, heißt es einfach jetzt raus. Das ist eine Ebene. Die zweite, die auch junge Leute, aber nicht nur junge Leute betrifft, ist auch in Bezug auf Migranten und Migrantinnen. Da gibt es unter anderem minderjährige unbegleitete Geflüchtete, aber nicht ausschließlich. Da findet seit Monaten eine Umverteilung statt, und zwar weg von Paris, nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Also Leute, die in Notunterkünften sind, entweder Leute, die im Asylverfahren sind, aber keine Unterkunft gestellt bekamen, sei es aus mangelnden Kapazitätsgründen, wobei die werden in der Regel, also dazu gibt es ein Gesetz, dass Leute, wenn keine Kapazität im Raum Paris vorhanden ist, ohnehin in asylsuchenden Heime außerhalb des Raums Paris untergebracht werden, aber es gibt auch Leute, die gar keine dauerhafte Unterkunft haben. Zum Beispiel, weil sie den Antrag zu spät stellen, also einen Anspruch auf eine Unterkunft hat man, wenn man den Asylantrag innerhalb von 90 Tagen nach der Ankunft in Frankreich stellt. Das heißt, es gibt Leute, die nur in Notunterkünften sind und da gibt es keine Umverteilung in die, in Anführungszeichen, Provinz oder in andere Regionen, weil es da ja nur um provisorische Notunterkünfte geht. Die Leute, die von solchen Notunterkünften abhängen, da geht es um minderjährige Unbegleitete oder um minderjährige Unbegleitete, deren Minderjährigkeit noch im Gerichtsverfahren festgestellt werden muss, weil sie durch die Behörden bestritten wird. Da geht es um Leute im Asylverfahren, die keine dauerhafte Unterkunft haben. Die werden systematisch aus Paris rausgekarrt. Manche findet man in der Bretagne wieder, manche in Ostfrankreich in Straßburg. Vor allem aber im Raum Orléans. Orléans ist die nächste an Paris, an den Großraum Paris angrenzende Großstadt. Vielleicht zusammen mit Amiens. Amiens nördlich, Orléans südlich von Paris, aber das dürfte der nächste Ballungsraum sein, der an den Ballungsraum Paris angrenzt. Orléans, Amiens ist nicht so ein Ballungsraum, aber Orléans mit den eingemeindeten, mit den drumherum liegenden Kommunen ist schon ein größerer Ballungsraum. Eine Autostunde von Paris entfernt. Da trifft wöchentlich ein Bus ein mit Leuten, die da einfach hingekarrt werden. Der Bürgermeister, ein gemäßigter Bürgerlicher, hat sich vor nunmehr ein bis zwei Wochen bitterlich drüber beschwert, im Zusammenhang damit, dass seine Kommune, seine Stadt gar nicht vorgewarnt wird. Damit
die werden einfach hingekarrt oder was? Und dann ausgesetzt?
Also es gibt eine Telefonnummer, die man anruft, wenn man eine Notunterkunft braucht. Das ist die 115, Le 115. Wenn man jetzt unter normalen Umständen den St. Kernse anruft, also die Nummer 115, dann heißt es halt, also entweder heißt es, da kann man auch in verschiedenen Sprachen anrufen, da gibt es auch Sprachkapazitäten, in Persisch, in Pashtunisch, in Arabisch. Und wenn man normalerweise da anruft, dann heißt es, entweder heute gibt es keinen Platz oder es heißt, okay, um so und so viel Uhr sind sie dann und dort und dann wird entweder ein Bus bereitstehen, um die Leute also normalerweise im Pariser Stadtgebiet oder Umland zu den Unterkünften zu bringen. Und es wird dann halt den Leuten, die dann dastehen um 18 Uhr gesagt, okay, ihr geht jetzt 200 Meter oder einen halben Kilometer und dann ist da eure Unterkunft. Und in dem Fall werden die aber einfach in den Bus gesetzt und finden sich dann anderthalb Busstunden oder eine gute Autostunde, Busse fahren etwas langsamer als Autos, in Orléans wieder. Mhm. Und also schon nicht jetzt, um eine Nacht da zu verbringen, weil Not, in Anführungszeichen, wie man sagt, Not am Mann herrscht oder an der Frau, sondern weil die dann dauerhaft einfach da untergebracht werden sollen, jedenfalls für die kommenden Monate, nach dem Motto Augen aus den Augen, aus dem Sinn, weil Paris soll sich ja dann sauber der Welt präsentieren, wenn die Olympischen Spiele beginnen. Mhm. Was im Übrigen noch weitere Probleme aufwirft, weil was bislang die Staatsmacht vorhat, was auch etwas megaloman klingt, ist, dass im Stadtzentrum unter freiem Himmel die Eröffnungszeremonie stattfinden soll. Die hat noch nie außerhalb einer geschlossenen Einrichtung, insbesondere eines Stadions, stattgefunden. Die findet normalerweise im Stadion statt, wo auch Zugangskontrollen durchgeführt werden können. Und Zugangskontrollen sind bei dem bestehenden Level von Attentatsdrohungen und Risiken keine staatliche willkürliche Repression, sondern es ist tatsächlich eine Sicherheitsmaßnahme, die angemessen sein kann oder angemessen ist. Und die Staatsmacht plant aber in dem Fall die Eröffnungszeremonie unter freiem Himmel abzuhalten. Zunächst war sogar geplant mit 700.000 Menschen. Jetzt sind es noch laut offiziellen Plänen 326.000. Das heißt aber entweder, da wird es keine vernünftigen Zugangskontrollen geben, was natürlich im bestehenden Kontext die Attentatsrisiken steigen lässt. Die andere Möglichkeit wäre, die Stadt wird so unter Ausnahmezustand gestellt, dass da nichts anbrennen kann. Das heißt, dass da niemand eine Waffe oder eine Bombe dabei haben kann. Aber da muss man sich natürlich vorstellen, dass da Menschen wohnen, wie naheliegt. Das heißt, man muss sich vorstellen, unter welchem Ausnahmezustand die Menschen dann da, die anwohnenden Menschen, gestellt werden. Es gibt jetzt schon auch rote Zonen, wo die Leute sich bis zum 10. Mai einen QR-Code besorgen müssen, damit die überhaupt noch dahin kommen, wo sie selber wohnen. Das müssen sie bis am 10. Mai beantragen, wer es nicht rechtzeitig macht, hat Pech und kommt nicht mehr in die Wohnung. Und die Leute werden dann auch durchleuchtet. Das heißt, ob sie diesen Code bekommen. Das heißt, wenn du
also auch eine soziale Säuberungsmaßnahme, wenn man so will, für Anwohnende.
Also die Zonen, um die es geht, sind jetzt keine Armutszonen. Da geht es schon um innerstädtische Zonen. Aber wenn du, sagen wir mal, in einer betuchteren Gegend wohnst, weil deine Familie betuchter ist, du hast aber eine Akte beim polizeilichen Staatsschutz und du kriegst dann deinen QR-Code nicht, was machst du dann? Oder wenn du es einfach zu spät beantragst, was du siehst, du warst auf einem Jahr Aufenthalt in Bolivien, du kommst im Juni zurück und dann, hurra, während der Olympiazeit kommst du nicht in deine Wohnung.
Okay.
Oder du kommst nicht mehr raus, weil die Regierung, es gibt ja jetzt schon auch eine Plakatkampagne, die sagt, Leute, macht Homeoffice, macht Bildschirmarbeit, um die Verkehrsmittel nicht zu benutzen. Nein, da gibt es umgekehrt Kampagnen in der Stadt Paris, die sagt, bitte geht nicht in Urlaub, ihr sollt ja dabei sein bei dieser tollen Sache.
Ach so.
Wir brauchen ja auch noch Applaus. Aber bitte benutzt nicht die öffentlichen Verkehrsmittel, wenn ihr nicht zu den Spielen geht, sondern lasst die öffentlichen Verkehrsmittel in Ruhe, macht Bildschirmarbeit.
Okay.
Also da, wo es geht natürlich. Die
Putzfrau, also drei Ebenen haben wir jetzt so ungefähr gehabt. Bernard, ich will dich nicht zu lange aufhalten. Kein Problem. Hast du noch für Aspekte, die da drinnen jetzt laufen noch?
Also natürlich, ich habe es mit einem Wort angesprochen, die Gentrifizierungsprozesse, die Spiele finden, also was die Eröffnungszeremonie statt betrifft, finden sie statt in innerstädtischen Zonen, die jetzt durchaus bereits gentrifiziert sind, aber die Wettbewerbe finden ja eher außerhalb des zentralen Stadtgebiets statt, also in Deutschland wird man das als Außenbezirke der Stadt bezeichnen, hier hast du ja die Struktur, wo man als Stadt Paris das bezeichnet, was man in Berlin als Innenstadt bezeichnen würde, und drumherum sind eigenständige Kommunen, die anderen Verwaltungsbezirken angehören, also Bordeaux-Bezirke, aber die Schwimmwettbewerbe, zum Beispiel die Laufwettbewerbe und so weiter, die finden ja in der nördlichen Banlieue, in der nördlichen Trabantenzone statt. Und da wurde zum Beispiel der gigantische Landschaftspark von La Courneuve, das ist da, wo früher das Pressefest der KP-Zeitung L'Humanité stattfand, als die noch eine halbe Million bis eine Million Leute dazu bekam. Und dieser Park wurde amputiert und verkleinert, wobei das die grüne Lunge dieses ganzen Bezirks, der sehr dicht besiedelt ist, gewesen ist. Es gibt gigantische Stadien. Es wurde ein gigantisches Schwimmstadion hochgezogen, wo sich jetzt aber herausstellt, das kann gar nicht benutzt werden, weil es den olympischen Normen nicht entspricht. Es ist überdimensioniert, um jetzt nur für Schulklassen benutzt zu werden. Das wird natürlich entsprechend auf den nicht unbedingt kommunalen, aber auf den regionalen Departementshaushalten liegen. Das heißt, natürlich begleitet sowas einen Gentrifizierungsprozess. Es gibt ja auch Orte, wo jetzt Containerdörfer, etwa für die zu Olympia anreisenden Journalisten, Journalistinnen hochgezogen werden, zum Teil auf Gelände von ehemaligen Schrebergärten zum Beispiel. Die Frage ist, welcher Nutzung dann diese Gelände zugeführt werden, weil das dann einfach hinterher alles sein wird wie vorher, das darf man sich nicht vorstellen. Manchmal werden Dinge besser, wenn sie sich verändern, aber in dem Fall darf man eher davon ausgehen, dass sie sich verschlechtern, okay, was die soziale Zugänglichkeit, okay, für breite Bevölkerungskreise betrifft.
Ja, also es scheint aber nicht ganz so stark zu sein wie damals in Barcelona. Das war ja der größte Stadtumwälzungsprozess überhaupt in der Geschichte der Stadt damals in Katalonien.
Bernhard, also solche Prozesse hat es ja schon gegeben, nämlich bei der Fußball-WM 1998, wie das große Stadion errichtet worden
Ja, gut, okay. Also es stimmt, ja, ihr habt ja auch schon ein großes Ereignis vorweg gehabt, genau. Okay.
Ja,
genau.
Wobei Frankreich immerhin gewonnen hat, die WM.
Ja, genau. Das ist der Vorteil dann manchmal einer Heim-WM.
Ganz genau.
Bernhard, ich bedanke mich ganz herzlich und hoffe, dass du den Zug jetzt auch gut erreichst.
Das ist kein Problem.
Gut.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.